Isuyan begrüßt Sie herzlich zur Sendereihe Kreuzen quer durch Korea. Heute geht es um folgende Themen. Ein Künstlergarten namens Das dritte Land, der im Mai 2019 von zwei südkoreanischen Künstlern in Berlin als eine Nachbildung des Paektu-Daegan-Gebirges auf der koreanischen Halbinsel geschaffen wurde, wird auf Dauer nach Erfurt verlegt. Näheres dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil und die Donnerstagsrubrik Toms Korea mit Thomas Kukulinski und Sebastian Ratzau. Im dritten Teil erfahren Sie, dass die Partner in nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften mit ihrer Beziehung zufriedener sind als verheiratete Paare. Zuletzt berichten wir darüber, dass aufgrund der in den Himmel schießenden Immobilienpreise im ganzen Land ein Boom der Suche nach Grundstücken der Vorfahren herrscht. In den 10 Jahren von 2010 bis 2020 ist die Zahl der Personen, die bei Verwaltungsbezirken die Nutzung des betreffenden Service beantragt haben, um das 14-fache gestiegen. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit dem Lied Ampel, gesungen von Lee Mujin. Der Künstlergarten Das dritte Land in Berlin, der im Mai 2019 anlässlich des 30. Jahrestages des Falls der Berliner Mauer geschaffen wurde und auf die weiterhin bestehende Teilung Koreas hinweist, wird im März des nächsten Jahres auf Dauer nach Erfurt verlegt. Das aus einem Garten bestehende, von zwei südkoreanischen Künstlern realisierte Projekt befindet sich gegenwärtig im Berliner Bezirk Mitte auf dem Matthäikirchplatz am Kulturforum direkt gegenüber der St. Matthäuskirche. Der Garten soll nun in die Nähe der Zitadelle Petersburg in Erfurt verlegt werden. Dies gab die in Berlin sitzende Agentur für innovative kuratorische Projekte aus Deutschland und Südkorea Kim Art Project am Dienstag Uhrzeit bekannt. Das dritte Land der beiden südkoreanischen Künstler Han Seok-hyun und Kim Seung-hwe ist ein Garten aus süd- und nordkoreanischen Wildblumen, der an das Paektu-Daegan-Gebirge erinnert, welches sich über die gesamte koreanische Halbinsel erstreckt. An dieser Nachbildung des Paektu-Daegan-Gebirges, bestehend aus Basalt und Erde, wurden rund 40 Arten von Wildblumen, Gräsern und Bäumen aus Süd- und Nordkorea gepflanzt, die vom Botanischen Garten in Berlin und dem Nationalen Paektu-Daegan-Arboretum in Südkorea gemeinsam ausgewählt wurden. Kim Geum-hwa, Kuratorin des Projektes und Leiterin der Agentur Kim Art Projects, teilte mit, ihre Agentur werde in Zusammenarbeit mit gartenbautechnischen Experten die Liste der in den auf Dauer verlegten Garten einzupflanzenden Pflanzen aktualisieren. Dabei werde die Kunsthalle Erfurt die führende Rolle spielen. Langfristig soll eine Grundlage dafür geschaffen werden, für die Pflege des Gartens vor Ort einen nachhaltigen Weg zur Kommunikation mit Nordkorea zu schaffen. Vor der Verlegung des Gartens hat die Agentur zum Thema Neue Rituale der Heilung eine Performance- und Videokunstvorführungen veranstaltet. Dieses Jahr ist das 100. Geburtsjahr von Joseph Beuys, einem der einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Dies als Anlass fand bis zum 12. September in der St. Matthäuskirche die Ausstellung Der Erfinder der Elektrizität, Joseph Beuys und der Christenimpuls statt. Am 12. September Ortszeit wurde dort als Finissage zur Beuys-Ausstellung erstmals das Video zu Peng Nam-juns Performance Abba de Lu vorgeführt. Beuys, der sich sein Leben lang mit dem Begriff der Heilung beschäftigt hatte, war mit dem koreanischen Videokünstler eng befreundet und beide nahmen Anfang der 1960er Jahre an der Fluxus-Bewegung teil. Beide Künstler hatten einander versprochen, gemeinsam eine Performance des schamanistischen Rituals gut aufzuführen. Führen. 4 Jahre nach dem Tod von Beuys hatte Peck im Gedenken an Beuys eine Good Performance aufgeführt und damit sein Versprechen gehalten. Auch im Garten Das dritte Land vor der Kirche wurden Videokunstwerke vorgeführt, die zeigen, wie die Rituale der Heilung durch Künstler der jüngeren Generation realisiert werden.
Toms Korea. Bald ist wieder Chuseok, eines der wichtigsten Feste in Korea. Man merkt das zum Beispiel immer daran, dass in Lebensmittelgeschäften und Kaufhäusern schon wochenlang vorher kistenweise Geschenkmaterial zu gar nicht mal billigen Preisen angepriesen wird. Oft mit extra abgestelltem Verkaufspersonal im festlichen Hanbok. Zu den beliebtesten Geschenken gehören Ginseng-Produkte in allen möglichen Varianten, Verarbeitungsstufen und Preislagen. Ganzjährig sind sie auch ein beliebtes, wenn nicht das beliebteste Mitbringsel bei der Rückkehr aus Korea oder beim Heimaturlaub. Sehen wir uns diese Sachen heute einmal genauer an. Sebastian, verschenkt ihr auch gern Ginseng, zum Beispiel jetzt zum Erntedankfest?
Also jetzt zum Erntedankfest nicht unbedingt, aber beim Heimaturlaub habe ich auch immer Ginseng dabei. Das kommt gut an in Deutschland. Ja, jetzt so also zu Chuseok hier sind eher Geldgeschenke angesagt, ja. Oder Fleisch ist auch ganz populär. Also aus der Firma meiner Frau kriegen wir immer schönes Rindfleisch, so ein Set. Da freuen wir uns auch immer drüber.
Ja, richtig, das glaube ich. Also ich mache das auch als Mitbringsel nach Deutschland, habe ich praktisch immer irgendwie ein bisschen Ginseng dabei. Oft weiß ich gar nicht genau, für wen das ist, einfach universell irgendwas und irgendein Abnehmer wird das schon finden. Möglicherweise mich selbst sogar, denn ab und zu schenke ich mir selber auch so eine Einheit. Ja, denn ich denke, warum soll ich nicht auch ein bisschen Gesundheit bekommen?
Ja, das ist absolut legitim. Also ich mag auch ganz gerne Ginseng. Gerade jetzt im Herbst sollte man ja Ginseng einnehmen, um sich zu stärken für den Winter. Da macht man so eine Ginseng-Kur, nenne ich das immer. Also einmal eine ganze Packung. Also ich mag gerne wirklich diesen so honigartigen, diesen Gelee-artigen aus dem Glas. Normalerweise sollte man den noch verdünnen als Tee. Aber mir macht das nichts aus, einen kleinen Löffel davon, der wird auch immer mitgeliefert, einfach so in den Mund einzuführen und das dann zu lutschen. Für manche ist das zu stark und zu intensiv, aber ich mag halt den Geschmack und von daher mache ich das am liebsten so.
Was für Wirkungen hat das so? Also es gibt ja eine ganze Menge. Allgemein soll das ja stärken, alles Mögliche, ne? Weißt du da genauer Bescheid?
So genau weiß ich es auch nicht. Also allgemein stärken und das Immunsystem natürlich stärken. Ja, also ich komme zumindest gut durch den Winter. Ob es am Ginseng liegt oder nicht, das weiß ich nicht so genau.
Ja, es soll ja auch die Stimmungslage aufbessern. Ne? Wir kennen ja so Herbstdepression aus Deutschland. Hier vielleicht nicht so stark, ne? Aber man kann das immer gut gebrauchen. Oder auch ja das Lernvermögen, Gedächtnisleistungen. Angeblich soll es ja auch als Potenzmittel eingesetzt werden. Oder allgemein bei Müdigkeit, Erschöpfung soll es durch den Tag helfen, was ich eigentlich dann sehr gut gebrauchen kann. Ich trinke nämlich sonst immer Kaffee und halt zu viel im Verlauf des Tages. Es hat wohl kaum Nebenwirkungen, außer vielleicht in der traditionellen chinesischen Medizin wird davon abgeraten, wenn jemand sehr viel Körperhitze hat. Also ich glaube, heutzutage würde man das eher hohem Blutdruck zuschreiben. Dann wird eher abgeraten, viel davon zu nehmen. Da sollte man gucken, ob das verträglich ist.
Genau, oder mit dem Arzt absprechen. Aber da geht es wirklich halt darum, nicht zu viel zu nehmen. Aber Ginseng einzunehmen, sollte, glaube ich, nicht schaden. Es gibt ja dann natürlich auch Tee. Schnaps gibt es auch mit Ginseng. Ist auch eine schöne Sache. Und ja, Bonbons, also die kommen in Deutschland sehr gut an.
Genau, also es gibt eine unglaubliche große Produktpalette, in denen das alles eingebaut ist. Schnaps hattest du gesagt, Wein gibt es ja auch, habe ich selbst noch nicht probiert. Dann gibt es ja Seife, Kapseln natürlich. Man kann auch die Wurzel irgendwie frittiert bekommen. Das hatte ich auch mal nach Deutschland mitgebracht, ist sehr gut angekommen. Es gibt sogar angeblich Ginseng-Kaffee, den ich selber noch nicht probiert habe. Soll halt gleichzeitig anregend und gleichzeitig beruhigend sein. Das müsste ich mal ausprobieren vielleicht.
Ja, und Ginseng, also der Anbau ist sehr arbeitsintensiv und es gibt ja auch teilweise wirklich sehr wertvolle Wild-Ginseng-Wurzeln, die wirklich zu horrenden Preisen dann verkauft werden können. Und der Finder, der kann sich dann wirklich glücklich schätzen, dass er das irgendwo auf dem Berg gefunden hat. Aber jetzt der normale Anbau erfordert wirklich viel Handarbeit und es braucht auch viel Erfahrung, die wahrscheinlich von Generation zu Generation weitergegeben wird. Deswegen ist Ginseng und auch die gesamten Ginseng-Produkte, die sind nicht günstig.
Ja, ich glaube, das Zentrum, Ginseng-Zentrum in Südkorea ist in Gumsan bei Daejeon. Da gibt es auch im Herbst immer ein großes Ginseng-Festival. Müsste ich vielleicht mal besuchen. Traditionell kommt Ginseng ja auch aus Korea. Er heißt ja deswegen auch koreanischer Ginseng. Es gibt verschiedene Ginseng-Arten, auch japanischen, amerikanischen Ginseng. Aber dieser Ginseng mit diesen vielen Wirkstoffen, es gibt über 37 verschiedene Arten von Saponinen, so heißen die. Und einige davon, von diesen Wirkstoffen, gibt es nur in diesem koreanischen Ginseng. Und der wächst traditionellerweise in Korea, im nördlichen Teil Koreas, dann in China, in der Mandschurei und im südlichen Teil Sibiriens, also ungefähr so die Gegend, die früher Goguryeo abgedeckt hat, das Territorium. Also traditionell ist das dann tatsächlich ein koreanischer Ginseng. Inzwischen wird er natürlich überall auf der Welt in gemäßigten Zonen angebaut. Sogar auch in Deutschland gibt es einige Orte, wo er erfolgreich angebaut werden kann. Allerdings unter erheblichen Mühen, wie du eben schon gesagt hast. Also ist sehr arbeitsintensiv. Zum Beispiel brauchen abgeerntete Felder jahrelange Erholung, habe ich gehört, bevor sie wieder bepflanzt werden können, genutzt werden können. Und der Ginseng muss also ungefähr 6 Jahre lang wachsen, also die Wurzeln brauchen ungefähr 6 Jahre bis zur Reife und dann können sie erst geerntet und weiter produziert werden.
Also wirklich sehr wertvoll und mir schmeckt es und es hilft auf jeden Fall, um gesund zu bleiben oder zu werden. Können wir nur empfehlen, das mal zu probieren. Aha. Richtig?
Ja.
Oder mal jemanden zu bitten, das mitzubringen aus Korea.
Ja, wir hoffen, dass Sie alle Ginseng geschenkt bekommen in nächster Zeit oder dann selber als Geschenk jemandem geben. Und wir wünschen Ihnen ein schönes Erntedankfest und auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas Kuklinski-Reh
und Sebastian Ratz, auf Wiederhören.
Eine Untersuchung hat ergeben, dass Paare, die ohne Trauschein zusammenleben, mit ihrer Beziehung zufriedener sind als verheiratete Paare. Das Ministerium für Geschlechtergleichstellung und Familie hat im Oktober des vergangenen Jahres die erste Umfrage über die Lage nicht-ehelicher Lebensgemeinschaften durchgeführt. Befragt wurden 3007 Bürger in der Altersgruppe von 19 bis 69 Jahren, die damit Erfahrung haben, mit einer Partnerin bzw. mit einem Partner in einer festen Beziehung zusammenzuleben. Das Ministerium hat gestern das Ergebnis dieser Untersuchung bekannt gegeben. Als Grund für das Zusammenleben nannten 38,6%, damit der größte Anteil, dass es keinen besonderen Grund gegeben habe und sie auf natürliche Weise dazu gekommen seien. 26,9% der Männer nannten als Grund, dass keine Wohnung zur Verfügung gestanden habe. Für 28,1% der Frauen sei eine Eheschließung noch zu viel gewesen. Nach Altersschichten betrachtet war bei den 20ern die Antwort, dass eine Eheschließung noch zu früh wäre, die meistgenannte Antwort. Bei den 30ern war der meistgenannte Grund, dass ihnen keine Wohnung für das Eheleben zur Verfügung stand. Bei den 40ern und 50ern wurde am häufigsten der Grund genannt, dass sie nicht an ein formelles Heiratssystem gebunden sein wollten. Über 60-Jährige haben sich für ein Zusammenleben ohne Trauschein entschieden, weil sie denken, dass sie für eine Eheschließung zu alt wären. Bei den 40ern und 50ern war das nicht-eheliche Zusammenleben weniger eine Stufe des Übergangs zur Heirat, sondern das Ergebnis einer aktiven Auswahl. Je älter man ist, desto schwächer ausgeprägt ist die Erkenntnis über die Notwendigkeit einer gesetzlichen Eheschließung. Im ähnlichen Kontext waren 64,4% der Befragten bereit, künftig eine gesetzliche Ehe einzugehen. Dieser Anteil war bei den 30ern mit 69,9% am höchsten und danach folgten die Befragten unter 29 Jahren mit 65%. Bei den 50ern lag der Anteil bei 62,9%, bei den 40ern bei 45,4% und bei den Menschen über 60 Jahren bei 12,5%. Auf die Frage danach, aus welchem Grund sie die Erfahrung mit der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft positiv finden, wählten 88,4% der Befragten die Antwort, dass das Zusammenleben ihnen ein emotionales Zusammengehörigkeitsgefühl und ein Gefühl von Stabilität gab. 84,8% Unterstützung fand die Antwort, dass das Zusammenleben bei der Entscheidung für die Heirat behilflich sein könne, weil man mehr über die Lebensgewohnheiten des Partners erfahren kann. 82,8% finden, dass das Zusammenleben Kosten spare, weil beide gemeinsam für die Lebenshaltungskosten aufkommen. 75,4% finden das Zusammenleben ohne Trauschein positiv, weil die Geburt eines Kindes dann eher kein Thema ist. 72% sind auch damit zufrieden, dass man in nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften weniger dem Zwang ausgesetzt ist, am Familientreffen an traditionellen Festtagen teilnehmen zu müssen. Die beiden letzteren positiven Seiten einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft in Bezug auf traditionelle Festtage und Kinder werden von Frauen stärker begrüßt als von Männern. Dies zeigt, dass die Frauen eine vergleichsweise größere Belastung wegen Verpflichtungen nach der Heirat empfinden, was familiäre Angelegenheiten und die Frage des Kinderkriegens betrifft. 18,4% der Männer und 27% der Frauen antworteten auch, dass sie sich freier fühlen, weil die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft kein gesetzliches Verfahren für die Trennung erfordert. Als Unbequemlichkeiten oder Schwierigkeiten beim Zusammenleben ohne Trauschein nannten über die Hälfte der Befragten, dass sie schwer vom System für öffentliche Unterstützungen für Wohnungen Gebrauch machen können. 50% finden negative Blicke anderer Menschen etwas störend. 63% der zusammenlebenden Personen sind mit ihrer Partnerschaft zufrieden. Das sind 6 Prozentpunkte mehr als der entsprechende Anteil bei den Ehepaaren, die in einer Umfrage zu Familien im Jahr 2020 ermittelt wurde. Im Falle der Hausarbeit antworteten 70%, dass sich beide Partner die Arbeit zu gleichen Teilen teilten. Beim Aufziehen und der Erziehung von Kindern betrug der Anteil 61,4%. Die Quoten sind jeweils 43,4 und 22,2% höher als die bei der Umfrage zu Familien ermittelten Werte. Dies zeigt, dass in nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften die Gleichstellung der Partner vergleichsweise besser praktiziert wird. Jedoch antworteten 67%, dass sie im letzten einen Jahr Konflikte bzw. Meinungsstreitigkeiten mit der Partnerin bzw. dem Partner erlebt hatten. Bei den Ehepaaren lag dieser Anteil bei 47,8%. Dies weist auf eine relativ niedrigere Beziehungsstabilität hin. Auf die Frage nach politischen Maßnahmen, die für nicht-eheliche Lebensgemeinschaften erforderlich sind, nannten 65,4% die Verbesserung der betreffenden Gesetze und Systeme, sodass bei Entscheidungen für medizinische Eingriffe wie der Einwilligung in eine Operation auch der nicht-eheliche Lebenspartner wie ein gesetzlicher Ehepartner anerkannt werden kann. 61,6% sind dafür, dass der Elternstatus für Kinder aus nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften anerkannt werden soll. 51,9% möchten, dass bei öffentlichen Sozialleistungen für die Familie auch nicht-eheliche Lebensgemeinschaften genauso behandelt werden sollten wie gesetzliche verheiratete Paare. Ein 52-jähriger Mann, der im vergangenen Monat das Verwaltungsamt seines Wohnbezirks besucht hat, konnte mit Hilfe des sogenannten Suchservices für Grundstücke der Vorfahren ein seinem Urgroßvater gehörendes Grundstück mit einer Fläche von 1114 Quadratmetern in der Region Südgyeongsang ermitteln. Der Mann erfuhr zufällig, dass es ein Grundstück gibt, das sein Ur- und Ururgroßvater hinterließen, nachdem die Familie nach dem plötzlichen Tod des Urgroßvaters im Koreakrieg in eine andere Region zog. Deshalb hat er beim Bezirksamt nachgefragt und die Daten überprüfen lassen. Er freut sich über den unerwarteten glücklichen Fund. Angesichts der in den Himmel schießenden Immobilienpreise gibt es nun immer mehr Bürger, die von dem Suchservice für Grundstücke der Vorfahren Gebrauch machen. Davon betroffen ist vor allem die Hauptstadtregion mit ihren drastisch steigenden Immobilienpreisen. Aber auch in anderen Regionen steigt die Zahl der Nutzer dieses Service ziemlich rasant. Bei dem Service werden auf Antrag der Nachkommen Grundstücke, die ihren Vorfahren gehören und aufgrund verschiedener Gründe wie des plötzlichen Todes des Besitzers den Nachkommen nicht vererbt werden konnten, durch Überprüfung elektronischer Daten gefunden. Laut dem Rauminformationszentrum des Ministeriums für Land und Verkehr lag die Zahl der Nutzer dieses Service 2010 landesweit bei 36.492 und stieg 2015 auf 410.987 und im vergangenen Jahr auf 503.549. Damit wuchs die Zahl in 10 Jahren um das 13,8-fache. Die Zahl der Bürger, die durch diesen Service die Grundstücke ihrer Vorfahren gefunden haben, ist von 12.918 im Jahr 2010, im Jahr 2015 auf 100.257 und im vergangenen Jahr auf 161.855, damit im selben Zeitraum ebenfalls um das 12,5-fache gestiegen. Die Fläche der von diesen Menschen gefundenen Grundstücke betrug 2010 144,59 Quadratkilometer. 2015 stieg sie auf 573,32 und im vergangenen Jahr auf 806,17 Quadratkilometer, damit in den 10 Jahren um das 5,57-fache. Vor allem in der Hauptstadtregion, in der die Immobilienpreise trotz verschiedenster von der Regierung ergriffenen Gegenmaßnahmen unaufhörlich steigen, nimmt die Zahl der Bürger, die dank dieses Service ihre Grundstücke gefunden haben, stark zu. In Seoul ist die betreffende Zahl im selben Zeitraum von 2130 auf 28.044, damit um das 13,1-fache nach oben geklettert. Auch in der Provinz Gyeonggi ist die Zahl um das 18-fache gestiegen. Der Service wird seit 2015 aktiv genutzt und in der Hauptstadtregion finden seitdem 20.000 bis 30.000 Personen im Jahr durch diesen Service die Grundstücke ihrer Vorfahren. Ein 50-jähriger Mann aus der Stadt Yongin in der Provinz Gyeonggi hat in diesem Jahr auf Empfehlung seiner Bekannten aus der Umgebung durch diesen Service in der Stadt Yeoju eine Waldfläche von 6.000 Quadratmetern gefunden, die seinem Großvater gehört. Auch ein 68-jähriger Mann aus der Stadt Songnam konnte an seinem Vater gehörendes Grundstück mit einer Fläche von 13.587 Quadratmeter auf diesem Weg erhalten. Der Service fand auch in anderen Regionen Verbreitung, sodass 2020 in Busan 10.750 Personen und in Daegu 7.416 Personen dank dieses Service Grundstücke ihrer Vorfahren ausfindig machen konnten. Das war die Sendung Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und mit dem Lied Dam Dam gesungen von Chun Somi sage ich Tschüss, bis morgen.